Und es gibt noch einen anderen Aspekt, der mir immer mehr Sorgen macht, den man gar nicht so im Auge hat, ist, um kreativ zu sein, muss man auch Langeweile erleben. Und ich behaupte, dass wir als Generation der Babyboomer viel Langeweile erlebt haben.
Ja, und damit hallo und willkommen. Und bevor wir es vergessen, in dieser Episode geht es um Gedächtnis und Lernen, Erinnern und Vergessen. Ich darf also dran erinnern.
Sie hören die Babyboomer Stories, dem Podcast von und für die geburtenstarken Jahrgänge. Wir wollen unsere Generation besser verstehen und damit zum Generationenmiteinander beitragen. Mein Name ist Konstanze.
Und ich bin Stefan. Diesmal geht es um die faszinierende Frage, wie funktioniert unser Gehirn? Und weil wir es sind, gibt es Besonderheiten bei Babyboomer-Gehirnen. Und gleich der Spoiler, ja, gibt es. Also dranbleiben und überraschen lassen.
Und wir freuen uns sehr darüber, mit Professor Martin Korte sprechen zu können, selbst Besitzer eines Babyboomer-Gehirns, weil Jahrgang 1964. Hallo Herr Korte, danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Ja, sehr gerne.
Herr Korte, Sie sind Hirnforscher an der TU Braunschweig mit dem Forschungsschwerpunkt Lernen und Gedächtnis. Sie haben darüber eine ganze Menge Bücher geschrieben, darunter Titel wie Wir sind Gedächtnis oder Hirngeflüster. Hat Ihr Hirn heute Morgen schon Ihnen was zugeflüstert?
Es hat mir heute Morgen zugeflüstert, aufs Fahrrad zu steigen und mich zu bewegen und mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, weil eben auch ein gut trainierter Körper dem Gehirn hilft bei Alterungsprozessen, die ich natürlich auch schon merke. Heute Morgen beim Treppe runtergehen hat mein Gehirn mir auch zugeflüstert, dass das auch langsam etwas schwieriger wird. Also man sieht, dass der Körper, das Knie altern, auch Gehirne altern und als solches habe ich heute Morgen, glaube ich, genau auf dem Rad das Richtige getan, um mein Gehirn zumindest möglichst langsam altern zu lassen.
In Ihrem Buch Hirngeflüster, da schreiben Sie ja auch, echten Erfolg hat nur wer versteht, wie unser Gehirn funktioniert. Können Sie uns ein bisschen auf die Sprünge helfen und uns kurz erklären, wie das funktioniert, unser Hirn?
Nee, man muss sich klar machen, dass alles, was wir denken und fühlen, alle unsere Handlungen finden im Gehirn statt. Wenn uns ein Stein auf den Fuß fällt, meinen wir zwar, dass es im Fuß weh tut, de facto wird aber dieser Schmerz wahrgenommen im Gehirn und das Gehirn verlagert diesen Schmerz wieder zurück an dem Ort, an dem es glaubt, wo es entstanden ist, nämlich im Fuß. Das ist manchmal, wenn man zum Beispiel einen Herzinfarkt hat, nicht so trivial. Da versucht das Gehirn irgendwie auch zu lokalisieren, wo es weh tut und das kann dann auch mal der Rücken oder die Schulter sein, weil das Herz selber nicht viele Schmerzrezeptoren hat, kann das eben passieren, dass das Gehirn hier auch quasi den Ort des Schmerzes falsch einschätzt. Aber das zeigt einem ganz gut, was die Funktion des Gehirns ist. Denn alles, was wir über uns wissen, alles, was wir erinnern, auch unser Ich-Bewusstsein, alles, was wir denken und fühlen, findet eben in diesem Organ statt. Und das bedeutet immer, dass wir die Welt wahrnehmen, ohne dass wir das merken über die Prozesse, die im Gehirn ablaufen.
Ja, Stichwort Prozesse, die im Hirn ablaufen. Ich habe mal einen Vortrag von Ihnen gehört, wo es zufälligerweise auch um die Funktionsweise des Gehirns ging. Und da ist mir ein Hammersatz, also eigentlich mehrere, aber ein Hammersatz in Erinnerung geblieben. Gestern war schon. Können Sie das bitte mal erläutern?
Auf der einen Seite weist es darauf hin, dass das, was geschehen ist in der Vergangenheit, in unserem Gedächtnis zurückgeholt werden kann in die Gegenwart. Das heißt, wir können quasi eine Zeitreise zurückmachen zu einem Erlebnis, was viele, viele Jahre her ist. Was wir nur dabei nicht merken, ist, dass unser Gehirn de facto nicht exakt in das Jahr 1971, ich glaube, da war meine Einschulung, zurückgeht, sondern dass es zu einem Zeitpunkt zurückgeht, wo wir das letzte Mal an dieses Ereignis gedacht haben oder von diesem Ereignis erzählt haben. Das kann dann eben manchmal auch dazu führen, dass wenn man sich mit anderen Leuten über Ereignisse unterhält, die viele Jahre her sind, dass man die durchaus unterschiedlich erinnert. Denn jedes Mal, wenn wir über ein Ereignis berichten, über uns selbst, zu uns selbst oder zu anderen, wird es neu wieder abgespeichert. Und es kann eben auch passieren, dass aktuelle Empfindungen, aktuelle Erlebnisse, aktuelle Ansichten sich dann mit einschleichen in diese ehemaligen und ursprünglichen Erinnerungen, sodass sich diese dann auch durchaus im Laufe der Zeit verändern können.
Gut, das ist sicherlich für die Polizei nicht gut, Stichwort Zeugenaussagen. Aber haben Sie vielleicht ein Beispiel, ein anderes Beispiel, wo das plastisch wird, was das bedeutet?
Ein ganz schönes Beispiel, was das zeigt im politischen Bereich, ist, dass die meisten Menschen meinen, sie seien schon als Jugendliche deutlich konservativer gewesen, als sie es tatsächlich waren. Das hat was damit zu tun, dass im Zuge der Lebenshistorie die meisten Menschen dazu tendieren, ich sag mal so ein bisschen mehr in Richtung Mitte rechts zu rutschen, während sie als Jugendliche deutlich mehr revolutionäre Ideen verfolgt haben. Aber im Laufe der Jahre meint man, sich selber so wahrzunehmen, dass so zumindest die Spitzen dieser revolutionären Ideen nicht mehr präsent sind und man quasi, wie man sich im Laufe seines Lebens verändert hat mit seinen Werten, mit seinen Ansichten, sich dann eben auch einschleicht in Jugenderinnerungen.
Okay, das hat manche von uns ja schon geahnt. Erinnerung verändert sich also im Laufe der Zeit. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ist das so wie bei meinem Computer? Da habe ich ja auch oft Dateien, die sich in Versionen ändern.
Zu Ihrem Beispiel müssen wir ein bisschen aufpassen. Das Gehirn ist nicht ganz so chronologisch organisiert, sondern es ist eher, um in dieser Computerwelt zu bleiben, sind unsere Erinnerungen so ein bisschen wie so eine Wikipedia-Seite, die immer wieder abgedatet wird, je nachdem, welche Ereignisse stattfinden. Und es ist schwierig, den ursprünglichen Wikipedia-Eintrag noch so zu finden. Das wäre eher der Vergleichsmoment. Erinnern müssen wir, um die Gegenwart möglichst effektiv wahrnehmen zu können. Das sieht man auch im Vergleich von einem Erwachsenen zu einem kleinen Kind, wie schnell wir sind, Objekte zu erkennen, einzuordnen, zu reagieren, während Kinder viel länger brauchen, die Welt wahrzunehmen, weil sie noch viel, viel mehr über diese Welt lernen müssen, über die Abläufe lernen müssen, über Kausalitäten lernen müssen, was uns in unseren erwachsenen Gehirnen schon klar ist. Aber wenn ich sage, es ist uns klar, dann heißt es ist uns klar, weil wir gelernt haben, wie wesentliche Aspekte dieser Welt funktionieren können. Heißt auf der anderen Seite auch, wir als Erwachsene übersehen manchmal Dinge, die Kinder dann wiederum sehen, weil das gar nicht in unserem Wahrnehmungsspektrum erwartet wird, denn wir sehen de facto, was unser Gedächtnis erwartet zu sehen. Das macht uns schnell und effektiv, aber es ist natürlich auch kein fehlerfreies Verfahren. Aber ein Aspekt, warum wir Erinnerungen haben, ist, um eben in der Gegenwart möglichst effektiv mit der Umwelt interagieren zu können.
Okay, jetzt liegt in der Luft, scheint mindestens noch einen zweiten Aspekt zu geben.
Der zweite Aspekt, warum wir ein Gedächtnis haben, ist, um die Zukunft zu planen. Wir benutzen das, was wir gelernt haben, was wir erfahren haben, um Risiken einzuschätzen, um zu simulieren, wie die Zukunft aussehen könnte. Das können die nächsten paar Sekunden sein, wenn wir überlegen, welchen Weg müssen wir einschlagen. Das kann aber auch sein, dass wir Karrieren planen, dass wir ein Projekt planen, dass wir ein Buch planen, dass wir Lehrpläne erstellen. All das machen wir eben aufgrund unserer individuellen Erinnerungen und Erfahrungen und damit mit unserem Gedächtnis.
Also wenn ich das für mich jetzt nochmal zusammenfasse, wir haben Erinnerungen, um in der Gegenwart möglichst schnell reagieren zu können und um die Zukunft einzuschätzen. Und Erinnerungen sind Teil von Gedächtnis. Ist das so korrekt?
Ja und nein. Also mit Erinnerungen meinen wir meist autobiografische Erinnerungen und Erinnerungen an Fakten. Die sind aber nur ein Teil dessen, was das Gedächtnis ausmacht. Es ist sogar nur der kleinere Teil, denn wir haben viel, viel mehr unbewusste Erinnerungen, Routinen und Gewohnheiten, die wir gelernt haben. Nehmen wir das Gehen und das Sprechen. Beides haben wir gelernt. Wir verstehen 70, 80, manchmal 90.000 Wörter. Jedes dieser Wörter haben wir irgendwann gelernt und all das können wir unbewusst prozessieren. Ja, auch die grammatikalischen Regeln, oft noch auch in einer zweiten Sprache. All das sind eben unbewusste Prozesse, die wir nicht wahrnehmen, die aber auch einen Großteil unseres Gedächtnisses ausmachen. Und damit muss man sagen, dass unser Gedächtnis viel, viel größer ist als nur das, was wir bewusst erinnern können. Es gibt Berechnungen, die sagen, dass 80% des Volumens unseres Gedächtnisses eigentlich im Wesentlichen unbewusster Natur sind. Mal ein Beispiel, Radfahren. Auch das haben wir alle gelernt, zum Teil mühsam. Als ich das meinen Kindern erklären wollte, wie das geht mit Worten, wäre ich fast in der Kurve umgefallen, weil ich mir gar nicht so klar gemacht habe, wie ich das Gleichgewicht eigentlich verlagere, um in der Kurve zu fahren. Dabei habe ich das 1000 Mal schon gemacht. Also da sieht man, manche dieser Gewohnheiten, dieser automatisierten Prozesse in Worte zu fassen, ist gar nicht so einfach und sind ein ganz gutes Beispiel dafür, dass unser Gedächtnis viel, viel größer sind als unsere Erinnerungen.
Also Gedächtnis ist viel mehr als nur Erinnerung, sagen Sie. Und ist Lernen dann so eine Art Gedächtniserweiterung?
Lernen passiert davor. Das heißt, wenn wir etwas zum ersten Mal abspeichern oder zum wiederholten Male, dann tritt es über von einer kurzfristigen neuronalen Aktivität in neuronalen Netzen, häufig assoziiert in Gehirnarealen wie zum Beispiel dem Hippocampus, einer daumengroßen Struktur, die übersetzt Seepferdchen heißt, die so unsere bewussten sprachbezogenen Erinnerungen, unsere autobiografischen Erinnerungen und Fakten hilft abzuspeichern. Und hierbei verändern sich die Verschaltungseigenschaften zwischen Nervenzellen an den sogenannten Synapsen in der Art, dass diese Kontaktstellen verstärkt werden. Und dieses Ereignis der funktionellen, aber auch strukturellen Veränderung an Nervenzellen, das bezeichnen wir als Lernen. Und Lernen ist vor allen Dingen dann auch definiert als etwas, was verhaltensrelevant ist. Das heißt, es verändert in der Zukunft unser Denken, unser Wahrnehmen und auch unser Handeln über die Welt, weil wir eben neue Informationen über die Welt in unserem Gehirn mit abgespeichert haben.
Und wie kommt es, dass manche Menschen schnell und viel lernen können und andere, die kämpfen und tun sich richtig schwer damit?
Das kann man, glaube ich, sogar so pauschal nicht sagen. Es kommt darauf an, wo wir Experten sind. Wenn wir also schon viel über ein Thema wissen, dann kann man sich das so vorstellen, dass das Gehirn selber dieses Wissen in so einem neuronalen Spinnennetz gespeichert hat. Wenn wir jetzt etwas Neues in diesem Kontext lernen, dann müssen wir mal so eine Speiche, eine Spinnwebe mit einfügen. Das ist relativ einfach und das geht schnell und unkompliziert. Wenn wir aber nicht Experten auf einem Gebiet sind, müssen wir dieses gesamte Wissensnetzwerk erstmal spannen. Das ist kompliziert, schwierig, ist dann auch schwierig, das dann beim Wiederholen wiederherzustellen. Das heißt, das Lernen ist deutlich mühsamer und schwieriger. Das andere ist, manche Menschen haben einfach bessere Lerntechniken als andere. Nehmen wir mal den Extremfall. Es gibt ja tatsächlich Gedächtnisweltmeisterschaften, wo Menschen damit konkurrieren, wer in kurzer Zeit sich beliebig dicke Kartenspiele auswendig zu lernen, Zahlen zu lernen, unmögliche Wortfolgen zu lernen, Gedichte auswendig zu lernen. Und diese Menschen können in einer Minute durchaus mal Dutzende von Zahlen auswendig lernen. Das haben die trainiert. Das heißt, die haben die Lerntechnik trainiert, wie sie sich Zahlen, Wörter, Bilder merken können mit meist Ortstechniken, man nennt das die Loki-Technik, und bringen das eben ins Extreme. Untersuchungen zeigen, dass diese Menschen nicht genetisch bedingt ein besseres Gedächtnis haben, sondern das ist schlichtweg Training. Die trainieren viele Stunden am Tag eine Lerntechnik. Das ist also der zweite Unterschied. Jetzt im Extremsten gezeigt, aber es gibt eben Menschen, die haben bessere Lerntechniken als andere, weil sie stärker Assoziationen nutzen, stärker Eselsbrücken nutzen, weil sie ihr bestehendes Wissen assoziieren mit dem, was sie neu lernen sollen. Wir sind auch sehr gut darin, über Grafiken zu lernen. Wer das mitnutzt, lernt auch besser. Der dritte Aspekt, und jetzt kommen wir zu den Genen. Tatsächlich gibt es Talent und eine genetische Veranlagung, die allerdings beim Lernen und bei Gedächtnisprozessen nur etwa 20% der Leistungsunterschiede erklärt. Das bedeutet übersetzt, dass ein Großteil dessen, wie gut wir lernen, hängt davon ab, wie viel wir schon über das Thema wissen, welche Lerntechniken wir anwenden und als letztes auch, wie konzentriert wir eigentlich bei der Sache sind. Wer also meint, kurz vorm Urlaub in Italien, Spanien, Frankreich noch schnell über eine Sprach-CD, über eine Sprach-App die Sprache zu erlernen und dabei die ganze Zeit den Spüler einräumt, dem könnte es eben passieren, dass er hier deutlich weniger erinnert und weniger lernt wie jemand, der sich halt voll darauf konzentriert. Also auch das Konzentrationsvermögen hat einen Einfluss darauf, wie schnell und wie gut wir lernen können.
Und was ist mit Emotionen, wenn ich was mit bestimmten Erlebnissen oder Erfahrungen mit Gefühlen verbinde?
Ja, weisen Sie ganz zu Recht darauf hin. Emotionen haben einen ganz starken Einfluss darauf. Wenn wir motiviert sind, etwas zu lernen, lernen wir etwa doppelt bis dreimal so schnell und merken uns die Dinge auch besser, die wir lernen wollen. Wir lernen besser mit positiven Gefühlen, weil ein Teil unseres Konzentrationsvermögens befindet sich im Stirnlappen, im vordersten Teil unserer Großhirnrinde. Und dieser Stirnlappen ist tatsächlich, wenn wir negative Gefühle haben, damit beschäftigt, diese negativen Gefühle abzuwehren, damit die keinen Einfluss über unser Denken bekommen und wir uns aufs Lernen konzentrieren können. Aber das hat einen Preis, denn die Nervenzellen, die die negativen Emotionen abwehren müssen, die können wir nicht benutzen, um unser Konzentrationsvermögen aufrechtzuerhalten. Sprich, wir haben eine geringere Rechenkapazität und sind dann leichter ablenkbar. Während positive Emotionen nicht abgewehrt werden, die führen sogar dazu, über die Biochemie im Gehirn, die freigesetzt werden, dass Assoziationen erleichtert werden. Es wird auch erleichtert, dass wir das Gelernte abspeichern und damit später wieder abrufen können. Und das Dritte ist, in der emotional positiv besetzten Situation ist eine, die wir auch zukünftig mit mehr Selbstbewusstsein und auch häufiger wieder aufsuchen als eine, die negativ besetzt sind. Also Sie weisen ganz recht, zu Recht darauf hin, dass Emotionen eine ganz, ganz wichtige Bedeutung beim Lernen haben.
Also Emotionen sind wichtig, um zu lernen, aber auch, ich sage jetzt mal, die Speicherkapazität. Ne? Wenn ich das richtig verstehe, ist die Festplatte Hirn begrenzt. Wir können nur begrenzt Dinge aufnehmen. Und dann ist vergessen sozusagen Platz schaffen für Neues?
Der zweite Teil dessen, was Sie sagen, stimmt genau. Vergessen ist wichtig, allerdings der erste nicht. Ich habe das Wort Festplatte nicht benutzt und zwar ganz bewusst, denn das Gehirn hat keine Festplatte. Wenn wir etwas lernen, verändert das Gehirn seine Struktur. Das heißt, der Compiler, der Controller im Gehirn und die Festplatte sind das Gleiche, während die in einem technischen Computer voneinander getrennt sind. Das bedeutet auch, wenn wir etwas lernen, wird der Speicherplatz im Gehirn sogar noch erhöht. Deswegen, auch das haben Sie zu Recht gesagt, ist der natürlich nicht unendlich. Aber die Ansicht, dass das Gehirn eine Festplatte hat, die voll werden könnte, ist so nicht richtig. Nur mal ein Vergleich, was wir so im Gehirn speichern können. Man hat erst im Jahre 2018, also gerade mal vor 5 Jahren, zum ersten Mal einen Computer gebaut, der eine größere Speicherkapazität als das menschliche Gehirn hat. Daran sehen wir, dass das nicht das Problem ist, aber wir müssen natürlich in endlicher Zeit in den Daten, die wir abgespeichert haben, schnell die entsprechenden Ergebnisse finden. Wir müssen schnell uns in Umwelten orientieren können. Und entsprechend ist es natürlich wichtig, dass wir sehr selektiv in dem sind, was wir abspeichern, um es schnell wieder abrufen zu können. Und der zweite Aspekt ist, so sehr ich die Größe unserer Gedächtnisspeicher gerade gelobt habe, der sogar zunimmt, wenn wir viel lernen, weil strukturell neue Neurone eingebaut werden, weil sich die Kontaktstellen, die Synapsen in der Zahl erhöhen und so weiter, gibt es allerdings doch eine Schwachstelle. Und die hat was damit zu tun, warum Vergessen so wichtig ist, dass nämlich unsere Aufmerksamkeitssysteme vom Arbeitsgedächtnis abhängen. Dieses Arbeitsgedächtnis speichert Informationen zwischen und schaut dann, wo und wie die im Gehirn sortiert und verarbeitet werden müssen. Und hier ist die Rechenkapazität erstaunlich klein. Dieser Speicher ist schon zu 50% belegt, wenn wir jemanden beim Sprechen zuhören. Entsprechend sieht man, dass wir hier ein ganz klares Nadelöhr haben. Und deswegen ist es eben wichtig, hier selektiv mit Informationen umzugehen. Und nichts anderes bedeutet Vergessen, dass man eben hier nur einen Bruchteil dessen, was man theoretisch abspeichern könnte, abspeichert.
Ja, was braucht es denn, um diesen Arbeitsspeicher oder diesen Speichervorgang in Gang zu setzen?
Hier hat das Gehirn, ich sag mal, so ein paar Regeln. Können wir etwas mit dem bestehenden Erleben assoziieren? Hat es für uns möglicherweise in der Zukunft Bedeutung? Und drittens, werden Emotionen mit aktiviert? Wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind, hat das, was wir gerade erleben, eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es abgespeichert und später auch erinnert wird. Und da spielt dann eben das Vergessen eine ganz wichtige Rolle als selektiver Filter. Wenn man zum Beispiel in England Auto fährt, muss man im Grunde vergessen, wie das Autofahren bei uns funktioniert, um eben im Linksverkehr effektiv funktionieren zu können. Auch hier helfen Prozesse im Gehirn, die etwas mit Vergessen zu tun haben, nämlich mit der Unterdrückung von Informationen, die nur stören würden.
Damit das Arbeitsgedächtnis nicht nur durch Hören beschäftigt wird, machen wir ja noch eine Website unter www.babyboomer-stories.de. Da könnt ihr nachlesen, auch einiges über diese Episode hinaus. Findet ihr in den Shownotes. Ich würde jetzt gerne einen Fokuswechsel machen. Wir machen diesen Podcast ja für die Generation Babyboomer, zu der Sie ja selbst gehören. Können Sie denn nachvollziehen, dass diese Generationszuschreibung eigentlich eine Zuschreibung ist für, ich sag mal, wir haben oder ihr habt dieselben prägenden Erinnerungen?
Ich glaube, das kann man sagen. Man kann das ganz gut auch an der Musik festmachen, die quasi wir als junge Menschen gehört haben. Und man sieht, dass es so hinsichtlich unserer Erinnerungen, die wir an unserem Leben haben, so einen Peak gibt, der so häufig zwischen dem 17. und 23. Lebensjahr liegt. Das hat was damit zu tun, da ist der Schulabschluss, da hat man selber eine neue Lebensphase gefunden, ein Studium, eine Ausbildung begonnen. Und das ist so eine Phase des großen Wechsels und auch der großen, ich sag mal, Erinnerungen, wo wir Dinge zum ersten Mal gemacht haben. Vielleicht die erste Freundin, der erste Kuss, alles, was darüber hinausgeht. Wir haben Freunde kennengelernt, die zum Teil noch heute unsere Freunde sind. Man hat eine Ausbildung, ein Studium gemacht, die einen auf einen Beruf vorbereiten, den man heute noch macht. Und wir merken uns Dinge, die wir das erste Mal tun, viel, viel besser, als wenn wir sie wiederholt machen. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum eben, ich sag mal, 63 bis 65, 66 Jahrgänge so viel auch gemeinsame Erinnerungen haben.
Was sind denn solche Erinnerungen, die Ihre Jugend geprägt haben?
Zum einen die prägende Erinnerung, dass ich da intensiv Fußball gespielt habe. Das erlebe ich jetzt immer, wenn meine Kinder spielen. Ich habe einen, der auch Niedersachsen-Auswahl spielt und so weiter. Und ich merke immer, dass wenn der auf dem Platz ist, dass er quasi mein Avatar auf dem Platz ist, dass ich alles, was der macht, schon in meinem Kopf simuliere, was ich jetzt in der Situation gemacht habe und quasi so eine Zeitreise zurückmache, wie ich als 17-Jähriger Fußball gespielt habe. Auch mein Musikgeschmack, den ich damals hatte, gibt es noch Lieder, die ich bis heute hin höre, die mich geprägt haben. Das sind zum Beispiel die Lieder von Queen, die mich immer noch begeistern. Ich kann auch heute noch Rolling Stones hören. All das Lieder, ich meine, Rolling Stones waren schon damals Oldies, die schon damals gehört habe. All das sind so Sachen, die mich auch heute noch begleiten und an die ich mich gerne zurückerinnere. Ich war auch im Jugendbereich, habe Jugendgruppen geleitet, war so verantwortlich für andere Menschen. Auch das etwas, was mich bis heute hinein geprägt hat, weil ich immer noch meinen Anspruch habe, dass ich versuche, ein Mentor für andere Menschen zu sein und ziehe daraus eben auch eine hohe Selbstbefriedigung. Auch das ist alles etwas, was so in der Zeit sich geprägt hat.
Jugend damals, Jugend heute, andere prägende Erfahrungen. Führt das auch zu, ja, ich sag's jetzt mal schlicht, anderen Formen von Gehirn? Also sieht ein Gen Z Brain anders aus als ein Boomerhirn?
Sie sehen deswegen anders aus, weil sie älter sind, nicht aufgrund der Erlebnisse, die wir damals hatten. Wobei es gibt natürlich ein paar Unterschiede, auf die gehe ich gleich ein. Aber das Gehirn eines 60-Jährigen hat sich eben schon verändert. Es ist schon gealtert. Wir lernen langsamer, müssen uns mehr auf das konzentrieren, was wir tun wollen. Das heißt, unser Arbeitsgedächtnis, das wir eben brauchen, um das zu machen, ist viel, viel, viel kleiner geworden. Auf der anderen Seite gibt es eben Unterschiede über die Art, wie wir lernen und die Welt erleben. Wir sind halt in einer Zeit groß geworden, wo es natürlich schon die ersten Computer gab. Es gab auch die ersten Computerspiele. Aber unsere Erlebnisse waren zunächst mal in der freien Natur, waren im Spielen draußen, waren im Raufen, im Rennen, waren sozusagen im körperlichen, realen Leben vor allen Dingen vorhanden. Und bedingt durch das Schulsystem mussten wir auch viel mehr an konkretem Wissen haben. Und das Wissen selber hatte auch einen viel höheren Wert. Also ich weiß noch, wie ich früher in verschiedenen Quizrunden immer mal wieder gewinnen konnte, weil ich von damals, ich glaube, da gab es nur 168 Länder, nicht wie heute 191, wo ich dann von dem Großteil dieser Länder auch die Hauptstädte wusste. Das würde heute einem Jugendlichen nicht mehr in den Sinn kommen, weil das kann ja überall im Internet nachschauen.
Kleiner Test, ob es gehalten hat. Wissen Sie noch die Hauptstadt von Malawi?
Nee, wüsste ich nicht. wüsste ich auch nicht, ob ich es damals gewusst hätte. Ich weiß nicht mal, ob es das Land damals schon gab, aber ich weiß so schöne Dinge wie zum Beispiel bei Südafrika, wo man immer denkt, es ist Kapstadt oder es ist Johannesburg und dann ist es Pretoria und so Sachen, die sind dann hängen geblieben. Andere Sachen habe ich auch vergessen, weil ich mittlerweile auch gelernt habe, dass man all das gut nachgucken kann. Damals Taiwan, Taipei wusste ich gar nicht, die politischen Implikationen dessen, was ich da gelernt habe, mir klar machend. Dafür gab es eben andere Dinge, wie eben die Nutzung technischer Geräte, die Jugendlichen heute viel, viel mehr verinnerlicht haben, die sie viel besser können.
Lassen Sie mich genau an der Stelle mal nachhaken. Also bei dem Vortrag von Ihnen, den ich gehört hatte seinerzeit, den ich schon mal erwähnt hatte, da ist mir auch in Erinnerung geblieben, die Hirne junger Menschen, also ich sag mal, unsere Kinder sind anders gestrickt als unsere, allein schon, weil die junge Generation ständig ein Ersatzhirn zur Hand hat, das mobile Internet. Ist das so, erinnere ich das richtig?
De facto ist es so, dass die Gedächtnissysteme der Jugendliche schwächer geworden sind. Jetzt nicht wie allein wegen dieser technischen Geräte, sondern weil gerade diese Smartphones durch die leichte Verfügbarkeit dazu führen, dass selbst in Lernsituationen, selbst in Situationen mit anderen Menschen oder wo wir mit was anderem beschäftigt sind, diese Geräte zum sogenannten Multitasking verleiten und wir oder auch vor allen Dingen die Jugendlichen immer meinen, zwei oder drei Dinge gleichzeitig machen zu müssen. Und dies hat leider einen Preis. Ohne dass wir das merken, gehen ganz viele Informationen an uns vorbei. Wir erinnern schlechter, wir lernen schlechter und wir können dann eben auch zukünftig Dinge schlechter erinnern. Das andere ist, dass Konzentrationsvermögen leidet. Auch wieder nicht, weil diese Techniken per se schlecht sind, sondern eben auch, weil wir uns quasi selbst konditioniert haben, nicht nur auf das zu achten, was wir gerade tun, sondern eben auch das, was in einer Parallelwelt stattfindet, nämlich auf diesen Smartphones. Und damit sind wir leichter ablenkbar, weil wir viel mehr eben auf das achten, was auf diesem Second Screen, eben auf so einem Smartphone abläuft. Also das sind eben klare Unterschiede, die es hier gibt und leider auch nicht erfreuliche, die, wie gesagt, daran liegen, dass die Nutzung falsch ist. Wir müssten viel stärker On- und Offline-Zeiten unterscheiden. Das gilt im Übrigen auch für die Babyboomer-Generation. Das gilt nicht nur für die Generation Z, wo man eben sagt, wenn ich mit Menschen zusammen bin und mich auf Menschen konzentrieren möchte, dann muss eigentlich mein Handy nicht mal an sein. Also die wenigsten von uns sind Notfallärzte oder Feuerwehrleute, die erreichbar sein müssen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir uns dann mit diesen Geräten beschäftigen und Nachrichten austauschen, würde es die Sinnhaftigkeit dieser Nachrichten deutlich verbessern, wenn wir uns auch dann ganz darauf konzentrieren. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, der mir immer mehr Sorgen macht, den man gar nicht so im Auge hat, ist, um kreativ zu sein, muss man auch Langeweile erleben. Und ich behaupte, dass wir als Generation der Babyboomer viel Langeweile erlebt haben, weil man rumgestanden hat, man hat rumgesessen und hatte eigentlich nichts zu tun. Das will ich jetzt gar nicht groß propagieren, aber das Gute daran ist, dass in dem Moment, wo nicht klar ist, was ich tun soll, ich auch immer auch mal auf neue Ideen komme. Ich Menschen genauer beobachte, meine Umwelt genauer beobachte und auch mich selber und mein Denken genauer beobachte. Und dies hat den Vorteil, dass ich so viel schneller auch mal auf neue Ideen komme, auf neue Einsichten komme, während wenn mein Verstand im Unterschied dazu hineingesogen wird in digitale Geräte, ich deutlich weniger kreativ bin, als wenn ich diese Zwischenräume, diese Zwischenrufe, das, was man auch manchmal Langeweile bezeichnet, noch zulässt. Und auch das ist ein wichtiger Aspekt, glaube ich, das was wir als Babyboomer teilen, dass wir noch Langeweile erlebt haben und das aber viel generiert hat.
Total interessant. Können Sie mal ein Beispiel nennen?
Sag nur mal, weil es mir so einsichtig ist, einer meiner Kinder war damals, glaube ich, 8 oder 9 Jahre alt und dann war so Ferien begonnen und dann die Oma fragt, Mann, freust dich auf die Ferien? Und ganz entgegen der Erwartungshaltung der Oma, die die Frage gestellt hat, hat mein ältester Sohn gesagt, ja, ist schon schön, keine Schule zu haben, aber ach, man hätte auch immer so Phasen, wo man nicht wüsste, was man machen soll. Aber dann wäre das Tolle an den Ferien, dass einem dann meist die tollsten Ideen kommen. Diese Einsicht eines Neunjährigen ist tatsächlich auch korrekt. Das sehen wir auch in der Forschung, dass manchmal braucht man eben Freiräume, die eben nicht mit technischen Geräten oder mit Terminen beschäftigt sind, um auf neue Ideen zu kommen.
Hoppla, ein Lob der Langeweile. Das ist ja eine verblüffende Beobachtung, dass dies ein generationenunterscheidendes Merkmal ist. Jetzt stehen wir aber als geburtenstarke Jahrgänge gerade teilweise kurz vor dem Rentenbeginn, vielleicht sogar damit auch vor ganz viel Langeweile. Kann denn so gesehen Rente gut sein fürs Gehirn?
Zunächst mal nicht. Aber das kommt eben im Detail darauf an, wie wir das planen. Also es beraubt uns unseres sozialen Umfelds und des geregelten Tagesablaufs. Es beraubt uns auch der Anforderungen, die an uns gestellt werden. Und man muss sagen, das Gehirn wächst mit seinen Aufgaben. Also all das ist jetzt kein Lob der Rente. Auf der anderen Seite, die Rente kommt eigentlich, wenn man nicht erkrankt ist, nicht einfach über Nacht. Das heißt, ich glaube, dass mir schon, als ich eingestellt wurde, mitgeteilt wurde, wann ich in Rente gehen werde. Und entsprechend, glaube ich, ist es wichtig, dass wir darauf hinarbeiten. Wie kann man darauf hinarbeiten? Simulieren, was man in diesem Rentenpensionsalter machen möchte, welche neuen Hobbys man vielleicht beginnen möchte, beziehungsweise noch besser alte Hobbys wieder aufleben lassen, die man vor einigen Jahren mal hatte. Warum alte Hobbys? Das fällt uns leichter, daran wieder anzuknüpfen und diese wieder zu erlernen, während alles, was wir komplett neu erlernen möchten oder sollen, das ist im Alter eben deutlich schwieriger und mit deutlich mehr Frustration behaftet. Das heißt, ein Musikinstrument wieder hervorkramen, was man vielleicht als Jugendlicher mal gespielt hat, ist besser als etwas ganz, ganz neu zu lernen oder eine Sprache wieder aufzufrischen, die man in der Schule mal hatte, ist besser als eine ganz neue zu lernen. Damit will ich nicht sagen, dass man nicht eine komplett neue Sprache lernen soll, aber man muss es dem Gehirn ja auch nicht beliebig schwer machen. Dann ist es auch wichtig, nicht erst als Rentner sich wieder bei seinen Freunden zu melden, sondern es ist so ein bisschen wie bei der Höhe der Rente, die man bekommt. Man muss möglichst frühzeitig in seine Freunde investieren, damit man auch im Alter noch etwas hat. Denn es zeigt sich, dass eins der größten Risikofaktoren für ein schnell alterndes Gehirn darin besteht, wenig soziale Kontakte zu haben, unfreiwillig einsam zu sein. Und diese Einsamkeit, der muss man entgegenwirken. Das nächste ist, sich vielleicht überlegen, an welchen sozialen Projekten, in welchen Vereinen man mitarbeitet. Denn es zeigt sich auch hier über das soziale Eingebundensein, darüber, dass man hier sein Wissen ständig wieder abrufen und einsetzen muss. Meist bewegt man sich auch relativ viel, wenn man in Vereinen tätig ist. All das hat eben riesige Vorteile für das Gehirn und ganz nebenbei hat es auch riesige Vorteile für unsere Gesellschaft.
Das waren ja jetzt eine ganze Menge praktische Tipps, was dem Gehirn gut tut, auch in reiferen Jahren. Jetzt mal das genaue Gegenteil. Was sollten wir denn dem Hirn zuliebe nicht tun und am besten vergessen, gleich nachdem Sie es uns jetzt gesagt haben?
Ganz, ganz schlecht ist es, wenn man sich weniger bewegt, denn Bewegungsreize sind auch für das Gehirn Verjüngungsreize. Ganz, ganz schlecht ist, wenn man sich nur noch berieseln lässt und nicht mehr aktiv am Leben teilnimmt, indem man eben schon morgens mit den neuen Medien rumdaddelt oder Fernseh schaut. Wenn man weniger mit Menschen zusammen ist, also mit anderen Menschen, ist etwas, was sehr schädlich ist für das Gehirn. Wenn man seine Ernährungsgewohnheiten so ändert, dass man massiv zunimmt, also auch starkes Übergewicht, ist ein großer Risikofaktor für das Gehirn. Vor allen Dingen das Bauchfett führt dazu, dass Entzündungsmediatoren im Körper freigesetzt werden, die auch das Gehirn schädigen. Also all das sind, glaube ich, Aspekte, die wichtig sind. Man muss sich auch dann klar machen, dass es einem schwerer fällt, seine Neugierde aufrechtzuerhalten bzw. Neues zu lernen. Also sich auch hier immer wieder herausfordern, immer auch mal wieder was Neues probieren und dabei sich aber auch klar machen, dass man natürlich dabei Fehler macht, dass man scheitert und dass je älter man wird, man auch umso mehr Fehler macht und man darf sich davon nicht abschrecken lassen, denn wie der Begründer der Quantenphysik Niels Bohr auch mal gesagt hat, ist man ist erst dann Experte auf einem Gebiet, wenn man alle nur denkbaren Fehler gemacht hat. Ich glaube, das ist ganz heilsam zu hören, gerade für Menschen, die älter werden, die älter sind, dass sie sich hier nicht scheuen sollten, Neues zu lernen. Also ein großer Fehler ist, dass die Angst vor dem Versagen und damit nicht etwas Neues zu probieren.
Also keine Angst und Mut, was Neues zu lernen, das klingt gut. Und jetzt ganz zum Schluss, da fragen wir ja meist nach dem einen Tipp. Ab heute umsetzbar, der Retirement-Life-Balance wahrscheinlicher und unser Leben besser macht.
Wie immer, wenn man einen Wissenschaftler fragt, kriegt man nicht nur die eine Sache genannt, sondern ich würde sagen, auf der einen Seite weiter versuchen zu lernen, das wäre das erste L. Das zweite wäre sich bewegen. Körperliche Bewegung ist etwas, was vor Erkrankungen des Gehirns schützt und was das Gehirn länger altern lässt. Das wäre das zweite L, das wäre das Laufen. Das dritte L wäre eben, wie ich eben erwähnt habe, mit anderen Menschen was zusammenzumachen. Ich habe es mal, um bei den Ls zu bleiben, mal Liebe genannt. Freunde haben, abends Spielerunden machen, vielleicht wieder tanzen gehen, bei der Ernährung darauf achten, dass man mehr Lachs als Fisch isst, weil dieser Lachs eben schöne viele Fettsäuren hat, Fette hat, die für das Gehirn hilfreich sind, und dann eben darüber hinaus auch noch ab und zu lachen, um chronischem Stress entgegenzuwirken, und nehmen wir jetzt noch das Plus G dazu, Gewohnheiten ändern, immer auch mal sich zwingen, Dinge mal anders zu machen, andere Wege zu gehen, in anderen Ländern mal Urlaub zu machen. All das sind, glaube ich, Dinge, die man im Alter gut umsetzen kann. Und man kann nur sagen, nehmen wir mal das Beispiel Laufen. In dem Moment, wo ich mich mehr bewege, tue ich schon etwas Gutes für das Gehirn, selbst wenn ich mich vorher 30 Jahre nicht bewegt habe.
So, diese 5L-Formel haben Sie ja im Laufe der Jahre entwickelt, weiterentwickelt, zu einer tollen Merkformel. Nebenbei gesagt, kann man bei uns auf der Website www.babyboomer-stories.de sich auch als Grafik anschauen. Dankeschön dafür.
Ich habe aber noch eine allerletzte Frage. Sie haben ja von Gewohnheiten gesprochen, die man ändern soll. Das klingt ziemlich aufwendig. Da muss ich mal wieder ziemlich an mir arbeiten. Wie und wo mache ich das denn?
Unter der Dusche mal einfach die Augen schließen, auf einem Bein versuchen zu stehen, vorher kurz gucken, wo man sich festhalten kann, wenn man das Gleichgewicht verliert. Dinge mal an einem anderen Platz legen, auch da kleiner Tippzettel schreiben, wo sie es hingelegt haben. Aber all das sind Dinge, die uns wunderbar trainieren. Immer so in kleinen, aber auch im Großen mal die Gewohnheiten ändern, Namen rückwärts sprechen, die Zeitung mal auf den Kopf legen, sich zu Geschichten, die man, zu Menschen, die man sieht, Geschichten ausdenken. All das sind alles Dinge, die das Gehirn wunderbar trainieren und auch viel Spaß machen können.
Spaß dabei haben, während das Gehirn trainiert wird, das scheinen ja mehrere Fliegen mit einer Klappe zu sein. Wunderbares Schlusswort, danke.
Finde ich auch. Seirotz, Remub, Bibab.
Was war das?
Mein Gott, Babyboomer Stories rückwärts.
Wunderbar, das geht sehr gut, ja.
Ja, überprüfen Sie es doch in Zeitlupe. Das war's für diese Episode. Wir hören uns wieder in einer Woche. Die Sommerpause ist nämlich vorbei. Bis dahin Spaß haben, Gehirn trainieren und ein paar Sterne oder einen guten Kommentar auf Spotify oder Apple hinterlassen. Danke, tschüss, alles Gute, bis demnächst.